für den Zauber.
Ja, natürlich.
So. So. Ich bin angesprochen worden auf ein oder andere Sachen, wo es da zu schnell ging oder so. An sich habe ich ja gesagt, Sie sollen sich einfach trauen da. Sie müssen sich auch nicht melden. Wenn ich einfach so nicht reagiere, weil ich zu sehr bin, müssen Sie einfach reinreden. Wir sind ja nicht so viele, dann nimmt man das schon auf. Aber das eine war ja dieser Satz von dem Ben Yoetz, den wollten eigentlich eben noch notieren. Also der hat so gesagt, ich glaube zu wissen, wenn ich glaube. Glauben heißt ja, haben wir gesagt, heißt nicht vermuten, sondern Glauben heißt eine Gesamtdeutung vorliegender Fakten, eine Lesart. Woher kommt jetzt diese Bestimmung her, dass bis heute die Leute sagen, Glauben heißt nicht wissen? Das kommt meines Erachtens daher, dass wir drei Wissensstufen unterscheiden müssen. Ich sage jetzt hinterher, was Wissen ist. Bleiben wir erstmal noch bei unseren Vorstellungen von jedem von uns. Und da gibt es klassischerweise drei Wissensstufen. Die erste Wissensstufe ist gewusst das. Dass etwas ist, mir begegnet etwas, ich habe was gesehen, gehört oder so. Also nicht erzählen hören, sondern selber gesehen, gehört oder so. Ich habe es erfahren unmittelbar. Das ist die erste Stufe, gewusst das. Dann kommt eine Stufe höher, ist gewusst wie. Das ist das, was klassisch dann Kunst oder Kunde heißt, Ars Technae. Das ist zum großen Teil klassischerweise die Medizin. Descartes hat sie ja dann zu einer Wissenschaft machen wollen und da ist auch eine Menge geschehen in der Richtung, aber sie ist in wesentlichen Dingen das immer noch. Was heißt gewusst wie? Ich habe festgestellt durch Erfahrung und Beobachtung, dieses Mittel hilft gegen Durchfall und das andere gegen Verstopfung und das eine gegen Fieber oder so. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber es hat sich gezeigt, dass. Also das ist Ingenieurswissen. Das ist eine Stufe höher im Umgang mit der Realität. Sieht man sofort, wenn ich bloß weiß, Einzelnes, das ist passiert. Oder ob ich weiß, gewusst wie. Know-how sagt man dann heute auf gut Deutsch. Nicht? Das ist also dann ein Schritt höher. Und dann ist die höchste Form des Wissens gewusst, warum. Das ist die Wissenschaft. Aus Gründen. Und jetzt ist so, dass im Griechischen und im Lateinischen dasselbe Wort für Wissen und Wissenschaft gebraucht wird. Im Griechischen heißt es episteme und im Lateinischen scientia. Das ist in beiden Fällen ein Wort für Wissen und Wissenschaft. Und das führt dazu, dass ich immer wieder, also bei Kollegen, also die dann ärgere, ich, ein bisschen boshaft bin ich auch und weiß das ja schon vorher, nicht? Wenn ich die dann so frage, was ist nun Wissen? Und was sagen die als Definition, wenn man es beweisen kann? Und was sage ich drauf? Was ist mit den Leuten, die auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet, hinterher per DNA-Analyse rehabilitiert sind, sollten die nicht gewusst haben, dass sie unschuldig waren? Sie konnten es nur nicht beweisen. Da sind die Kollegen immer ganz sauer und sagen, ja, das ist doch ganz was anderes. Das ist ja wieso ganz was anderes. Wenn ich Sie frage, was Wissen heißt, dann muss eine Definition für alles passen. Oder Sie müssen sie präziser fassen. Wenn Sie zu mir sagen würden, wissenschaftliches Wissen ist Wissen aus Gründen, okay, beschwere ich mich nicht. Aber wenn Sie sagen, Wissen heißt Gründe wissen, dann stimmt es einfach nicht. Und beweisen können, stimmt auch nicht. Siehe, diese armen Teufel, die dann da auf dem elektrischen Stuhl gestorben sind, unschuldigerweise. Diese drei Stufen, dann kommt noch hinzu, dass das Wort Wissen, Wit, die germanische Wurzel ist von Sehen. Wit im Griechischen ist ganz klar, im Griechischen heißt Wissen sogar, ich habe gesehen. Das ist eine Perfektform, Euda. Wörtlich heißt es, ich habe gesehen. Und die Griechen sagen, ich weiß. Weil der Gesichtssinn für uns der schärfste und deutlichste Sinn ist, können wir den so verwenden. Wir sagen so, guck mal, wie das schmeckt oder so ähnlich, was wirklich eigentlich nicht geht. Dann können wir sagen, schmeck mal, wie das schmeckt. Nicht? Also, weil das so der deutlichste Sinn für die Wahrnehmung ist. Wie wäre dann jetzt Wissen zu definieren? Ist gar nicht einfach. Also mein Vorschlag, soweit bin ich gekommen für mich, heißt, Wissen heißt sagen können, dass ich die Wahrheit sagen kann. Dass das, was ich sage, zutrifft. Also ich sage etwas und da kann man ja auch, wie es blinde Huhn und Korn, die Wahrheit treffen. Mein Beispiel war immer, ich sage jetzt ganz schnell hintereinander, die Zahl der Sterne ist gerade, die Zahl der Sterne ist ungerade. Wenn da jetzt nicht gerade schon wieder einer neu entstanden ist, ist einer der beiden Sätze wahr und einer falsch, ich weiß noch nicht welcher. Also Wissen heißt nicht nur einen wahren Satz sagen, sondern sagen können, dass der Satz ein wahrer ist. Sie müssen also so eine Verdoppelung einbauen, sonst haben, können Sie das Wort Wissen nicht benutzen. Aber in dieser Definition kommt nicht vor, dass ich es beweisen kann. Und in der Definition kommt nicht vor, dass ich es selber gesehen habe mit meinen Augen. Und das ist wohl der Grund, warum auch Thomas von Aquin leider zu meinem Kummer sagt, Glauben heißt nicht Wissen. Weil er da den Aristoteles zitiert und der Aristoteles sagt, Wissen als wissenschaftliches Wissen ist ein Wissen aus Gründen, Punkt 1. Punkt 2 ist, dass er im Hebräerbrief gelesen hat, dass Glaube heißt überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Und jetzt denkt er bei Sehen, Einsehen. Und das gebe ich dem Thomas zu. Glauben heißt nicht Einsehen. Aber Glauben heißt nicht, nicht Wissen. Wenn man meine Definition von Wissen nimmt. Nämlich sagen können, dass ich sagen kann, dass es so ist, wie ich sage. Also ich habe einen offeneren Wissensbegriff. Bitte?
Ist das auch diese Gewissheit, diese absolute Gewissheit, ohne genau beschreiben zu können, weshalb es die Gewissheit ist?
Das wäre die subjektive Seite dazu. Die steckt, die kommt dann deutlicher raus in dem Wort, wenn ich sage Überzeugung. Mhm. Nicht? Da steckt das mit drin. Und da gebe ich sofort zu, Gewissheit als solche ist natürlich kein Beweis. Ich kann mich ja sehr wohl irren in meiner Gewissheit. Und deswegen gehört jetzt in den Satz von dem Ben Yuessi hier auch hinein, dass in der Regel gilt, wo wir wissen, müssen wir eigentlich genau sagen, ich glaube zu wissen. Denn ob wir wirklich wissen, ist die Frage, weil vieles, was wir zu unserem Wissen zählen, nicht auf Einsicht zurückgeht. Mein Standardbeispiel war immer, woher wissen wir, dass England eine Insel ist? Wer von uns hier ist schon drumherum gefahren? Sollen wir jetzt sagen, das weiß ich nicht, das vermute ich oder so ähnlich? Nein, das glauben wir den Atlantenmachern und allen möglichen Leuten. Aber selbst die, wenn wir mit dem Flugzeug drüber geflogen sind, wissen ja nicht, ob es wirklich eine Insel ist, auch wenn wir ein Stück übers Meer geflogen sind. Außer man hat wirklich mal einen Rundflug gemacht, nicht? Aber wir sagen alle, wir wissen. Also man muss sehr genau gucken, was die Leute Wissen nennen, ist zu einem großen Teil nicht aufgrund von Einsicht da, sondern aufgrund von allgemeinem Meinen. Ist nicht mehr. Die Leute werden immer nur so kritzelig, wenn es auf einmal Forderungen hat. Wenn ich sage, ich weiß, dass es Gott gibt, das gefällt ihnen natürlich nichts. Und da wollen sie möglichst eine Menge, also Hämmer da einschlagen, damit das geht oder nicht geht im Leben, sonst ist man mit weniger zufrieden. Kann ich auch verstehen, da vergeht es ja auch um zu vieles. Ne? Aber trotzdem, die Definition ist die Definition. Also, wenn Wissen heißt, ich kann sagen, dass ich sagen kann, wie es ist, dann muss ich das nicht bloß auf meine Augen beziehen, denen ich obendrein auch nochmal glauben muss. Sondern warum soll ich das nicht auf verlässliche Zeugen zurückgehend sagen? Woher ich sagen kann, dass ich sagen kann, wie es ist, gehört nicht in die Definition. Kann man sehen, wo das herkommt. Ich bleibe also bei meiner Definition. Wissen heißt, sagen können, dass ich sagen kann, wie es ist, offen gelassen. Erstens, woher es kommt. Zweitens, ob ich es beweisen kann. Drittens, der entscheidende Punkt, ob ich mich nicht vielleicht irre. Also, dass Leute meinen, Dinge zu wissen und sie dann doch nicht wissen, das ist eine Sache, die kenne ich eigentlich recht gut aus Examenssituationen. Das gehört zu meinem Berufswissen. Also, das gibt es natürlich. Und jetzt vor diesem Rücken, also jetzt diesen Satz von Ben Yuessi, ich glaube zu wissen, wenn ich glaube. Der erste Satz. Das haben wir jetzt, glaube ich, verstanden, wie wir das meinen. Ich glaube zu wissen, wenn ich glaube. Jetzt macht er den Nachsatz als Frage, weiß ich auch zu glauben, wenn ich weiß? Das, ein Großteil unseres Wissens ist nichts anderes als ein Glauben. Macht ja nichts. Man soll es sich nur mal klar machen, dass das dahin gehört. Und dass das gar nichts Schlimmes ist. Ich meine, an zwei Punkten könnte ich sagen, ich weiß, dass ich weiß. Das erste ist der Punkt, da bin ich Cartesianer. In dem Moment, wo ich rede oder will oder denke oder was auch immer, Descartes meint ja nicht denken, er meint alle geistigen Vollzüge. In dem Moment, wo ich mich irgendwie aktuiere, irgendwas tue, weiß ich bin. Schon mit dem Mitwissen muss ich das Wort dazu sagen, dass ich nicht weiß, wer ich bin. Denn wenn alle Welt um mich herum auf einmal zu mir Paul sagen würden, sollte ich dann so verbohrt sein und sagen, die spinnen alle und ich weiß es besser? Oder würde ich dann nicht sagen, aha, dann habe ich offenbar geträumt, dass ich der Jörg bin. Also bin ich der Paul. Gibt es ja auch einen berühmten Film, da diese Truman Show, nicht? Wo da so alle so drumherum tun, da sitzt ein bisschen auf einmal da so ein Leuchter, so ein Beleuchtungskörper da vor den Füßen fällt. Nicht? und dann kriegt sein Weltbild einen Riss. Also, dass man sieht, wo gehört das dort hinein? Wo ist das festzumachen? Also erstens, ich bin irgendwie, wenn ich rede. Und der zweite Punkt, dass ich der Wahrheit die Ehre geben soll, dass ich gut sein soll, das ist der zweite Gedanke bei Descartes. Im Licht der Wahrheit erkenne ich mich, aber ich erkenne zugleich, dass ich nicht das Licht bin. Dass ich hier weiß, ich soll der Wahrheit die Ehre geben. Das meine ich nicht bloß, sondern das, da weiß ich, dass ich weiß. Aber bei allen anderen Punkten versuche ich mir immer im Bewusstsein festzuhalten, dass ich hier nicht weiß, dass ich weiß, sondern dass ich hier glaube, dass ich weiß. Und auch zu diesem ersten Wissen, dass ich der Wahrheit die Ehre geben soll, kommt noch was dazu, wovon wir später noch reden werden. Reinhard Laut hat das Satiens genannt, dass mir nicht einfach evident ist, dass ich gut sein soll, sondern dass ich das nur in einer sittlichen Einstellung erkenne. So wie ich zum Beispiel die Schönheit eines Bildes nur erkennen kann oder darüber diskutieren kann, wenn ich eine ästhetische Einstellung einnehme. In rein theoretischer Einstellung kann ich historisch über das Bild was sagen, chemisch über das Bild sagen. Ich kann auch informationstheoretisch im Sinne einer Informationsästhetik viel darüber sagen, wie sich in welchen Teilen die Informationen häufen oder weniger sind. Und so. Das lässt sich alles machen rein theoretisch. Aber die Frage, ob es schön ist oder nicht, um das zu diskutieren, geht nur in der ästhetischen Einstellung. Nicht durch meine ästhetische Einstellung, sondern nur in ästhetischer Einstellung kann ich das sehen. Davon werden wir noch zu reden haben. Also rein theoretisch geht es da auch nicht. Das steckt im Wissen schon drin. Und das gehört noch, damit können wir das mit dem Wissen wieder abschließen und hier dann weitermachen, gehört zum Wissen noch der andere Punkt hin, dass Wissen nicht ursprünglich heißt, ich weiß theoretisch etwas, sondern die Urbedeutung von Wissen ist erstmal, ich weiß mich zu benehmen. Ich weiß mit Löffel und Gabel umzugehen. Ich weiß zu trösten. Ich weiß und so weiter. Also Wissen ist ein Wort für Können. Know-how, ne? Wo das nochmal mit drin steckt. Und dann ist dieses theoretische Wissen ein Aspekt daran, aber keineswegs der erste und der ursprünglichste. Sondern eigentlich heißt Wissen, ich weiß mich zu schicken in eine Lebenssituation. Da gehört das Wort eigentlich hin. Und das ist ja das, was wir dann im Seminar da am Samstag dann miteinander bedenken, wo es da geht, was ist Philosophie, wo es genauso losgeht, was ist Sophia, was ist Sophos. Erstmal zu wissen, damit umgehen zu können. Das heißt Wissen ursprünglich. Was also jetzt ein Sattelmacher kann und ein Steuermann oder so. Das sind die ersten Begriffe, die Sie bei Homer haben oder so, was Wissen heißt, Sophia. Und dann ist es schon erhebliche Abstraktionsschritte, um dann bei dem anzukommen, wo man dann Sophia von Technae unterscheidet. Zuerst liegt das unmittelbar zusammen und ist eins. Deswegen habe ich mir auch Sie gebeten, bei Wahrheit gleich immer schon das Praktische mitzudenken und nicht in erster Linie, was wir uns so angewöhnt haben, das Theoretische im Blick zu haben. Sondern erstmal geht es um diesen Punkt, dass das andere mitgemeint ist. So wie wenn ich sage, ein wahrer Freund. Das ist ein, der sich als solcher richtig zu benehmen weiß und das hier richtig macht. Die Wahrheit von Sätzen ist nicht unbedingt das Erste. Also das ist so die Spannung, in der das drinsteckt. Und da haben Sie jetzt gleich auch die Spannung drin, wie ich so mein Arbeitsprogramm ja durch die Jahre hin und so genannt habe, Anthropotheologie. Dass wenn ich vom Menschen rede, ich zugleich immer schon nochmal von dieser Instanz des Wovon her des Gutseinsollens und der Wahrheit mitspreche. Was dann in religiöser Sprache abgekürzterweise Gott heißt. Nicht? Also dass ich immer die Horizontale und die Vertikale habe, die hier zusammen im Spiel sind. Die Dimension der Gewissenhaftigkeit, könnte man sagen. Wie immer man das dann näher nennt, dass das erstmal hier auftaucht. Dass das kompliziert ist mit so viel, verstehe ich. Und deswegen wollen die Leute das ja irgendwie herunterbrechen. Und da mache ich Sie jetzt auf einen sprachlichen Irrtum aufmerksam, der mir selber erst vor anderthalb Jahren aufgefallen ist. Und zwar anhand von einem Übersetzungsfehler beim C.S. Lewis. Und jetzt fällt er mir dann immer wieder auf. Heute habe ich es wieder irgendwo gelesen. Da reden die Leute immer zum Beispiel in der Frage der Ökumene oder in sonstigen Dingen vom kleinsten gemeinsamen Nenner. Den Leuten geht es nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner, wenn sie genau hingucken, sondern denen geht es um den größten gemeinsamen Nenner. der kleinste gemeinsame Nenner ist die 1 oder so, da muss man nicht lange suchen, nicht? Die suchen eigentlich den größten gemeinsamen Nenner. Warum sage ich, und es steht doch in meinen Büchern so drin, falsch, wird in den nächsten nicht mehr drin stehen, weil zwischen weiß ich es nicht, das gesucht wird der größte gemeinsame Nenner. Es läuft aber darauf hinaus, dass es ein kleiner ist. Natürlich ist er klein. Und daher diese Verfälschung der Redensart, die mir erstmal im Englischen aufgefallen hat, wo er den falschen Namen, falschen Begriff da benutzt, den falschen mathematischen Begriff benutzt hat, der Lewis. Rutscht uns einfach so raus, man wird tatsächlich auf das Kleinste runtergehen. Also, Ökumene, was machen wir, wie denken wir, die Eucharistie möglichst runtergeschraubt, nicht gemeinsames Mahl oder so, damit wir uns alle vertragen. Also es läuft tatsächlich auf irgendwas Kleines hinaus, aber gemeint ist natürlich nicht das Kleinste Gemeinsame, sondern wir suchen eigentlich das Größte Gemeinsame. De facto ist es aber zu klein, was dabei herauskommt. Interessant. Nicht, dass das so in uns drin sitzt, dass man da so automatisch so reinrutscht. Also, wir wollen hier schon, auch wenn ich jetzt so zwischendurch so Theologie da zitiere, ich möchte ganz deutlich sagen, wir machen hier Philosophie. Auch wenn ich die Bibel zitiere, ich benutze sie niemals als Autorität. Ich bin kein Theologe. Das sage ich nicht, weil ich das für was Schlechtes halte oder Anrüchiges, ein Theologe zu sein. Sondern mir geht es darum, dass die Philosophie die gemeinsame Sprache der Gläubigen und der Ungläubigen ist. Und hier nur die Argumente zählen. Das ist mir deswegen wichtig, weil ich zu oft erlebe auf Podien mit atheistischen Kollegen zum Beispiel, wenn dann irgendwas Religiöses oder Gottesname oder so bei mir fällt, dann sagen die mal gleich, Sie als Theologe. Warum sagen die das? Weil sie sich dann nicht damit auseinandersetzen müssen. Dann sagen, ja, wenn der ein Theologe ist, der muss ja so reden. Das brauchen wir dann gar nicht mehr zu diskutieren. Und ich sage, nein, wenn der Sartre ein Philosoph ist, als Atheist, will ich respektiert werden als Philosoph, obwohl ich an Gott glaube. Es ist keine Bedingung, nicht an Gott zu glauben, um Philosoph zu sein. Das macht ja der Heidegger meinen. Aber ich muss mich ja hier nicht nach einem abtrünnigen Katholiken richten. Und ich kann ja hier wirklich hingucken, wie es eigentlich ist. Muss man mal sehen. Und dann soll man einfach meine Gründe prüfen, die da sind. Nur deswegen. Also wir machen ja Philosophie. Ich werde aber öfter mich darauf beziehen, weil mir das eher einfällt als Texte aus den Upanishaden. Denn da lese ich nicht so oft drin wie in der Bibel. Also fallen mir die ersten Bilder eher ein. Und dann kann man da abkürzend was sagen. Wir machen wirklich Philosophie. Allerdings in diesem Sinn mache ich christliche Philosophie. Das heißt, das bezieht sich nicht auf die Beweise, sondern auf das, was ich sehe. Also ich glaube, dass ich mir verschiedene Dinge nicht so zeigen würden, wenn ich buddhistische Eltern gehabt hätte oder hinduistische Eltern. Oder so, dann würde ich verschiedene Dinge anders sehen wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Also für den Entdeckungszusammenhang, um den Fachausdruck zu benutzen, kommt schon mein Glaube und meine Herkunft da ins Spiel, aber sie hat nicht ins Spiel zu kommen für den Begründungszusammenhang. Sondern hier muss ich es so begründen, dass es unabhängig davon steht, aufgrund unserer gemeinsamen Erfahrung, die wir teilen, und Philosophie ist für mich Reflexion, prinzipielle Reflexion auf Grunderfahrungen, versuche unsere gemeinsamen Erfahrungen anzusprechen und zu sagen, was muss ich denken, um die denken zu können. Das heißt Transzendentalphilosophie. Was muss ich denken, um denken zu können, was ich da denken will, nämlich meine Erfahrung, zum Beispiel Gewissenserfahrung. Wie will ich das denken, wenn ich zum Beispiel weglasse, dass die irgendwas mit sich zeigen Gottes zu tun habe, kann ich dann, wäre zum Beispiel so eine Frage, festhalten, dass ich Gewissensentscheidungen unbedingt zu respektieren habe? Das ist die Frage, ob man das dann festmachen kann. Wenn es bloß Produkt der Evolution wäre, warum soll ich den anderen nicht ein bisschen weiter evolvieren? Oder wenn es bloß Produkt der Sozialisation ist, der Erziehung, muss ich das dann, warum soll ich den nicht ein bisschen weiter sozialisieren? Deswegen hat es im Wörterbuch des Marxismus-Leninismus natürlich keinen Artikel Gewissensfreiheit gegeben. Und deswegen ist der Österreicher Jägerstädter erschossen worden, weil er nicht in den Krieg gehen wollte. Der ist ja nicht desertiert. Da kann man mal diskutieren über Deserteure, nicht? Sondern er hat gesagt, ich gehe nicht hin, das ist ein ungerechter Krieg. Und ist dann doch wieder erschossen worden. Also da ist die Frage, was dann mit einem geschieht. In der DDR haben sie die Leute nicht erschossen, sondern erstmal zu schulen versucht. Und wer sich nicht schulen ließ, hatte sich damit als krank erwiesen. Und dann kam man in die Psychiatrie. Das ist auch nur konsequent. Also welche Theorie mache ich, die meine Gewissenserfahrung nach ihren verschiedenen Dimensionen nicht weg erklärt, sondern erklärt? Das heißt so die philosophische Fragestellung. Wir beziehen uns zurück auf insofern hat das so zwei Seiten, was wir miteinander machen methodisch. Einerseits Phänomenologie, ich versuche so zu beschreiben unsere Erfahrung, sie abzugrenzen von ähnlichen Erfahrungen. Reue ist nicht dasselbe wie Gewissensbiss, was ist da gemeinsam, was ist davon verschieden und so weiter. Also das Phänomen. Und dann frage ich so, was ist jetzt der Logos dieses Phänomens? Was muss ich denken, um das richtig denken zu können? Und so haben wir das eigentlich miteinander jetzt schon diese ersten Stunde gemacht. Wie gesagt, Person, Begegnung von Personen, was heißt das, Substanz, sind wir eigentlich schon so vorgegangen. Und dann können wir eben drüber reden. Sie reflektieren eben, sagen, aha, trifft das meine Erfahrung oder nicht? Ja, die Erfahrung schon, aber wie er das beschreibt, das ist es doch eigentlich nicht. Da fehlt doch was, da gehört was anders hinein. Und dann bitte rühren Sie sich. Dass wir da uns versuchen, so eine gewisse Übereinstimmung zu finden. Man muss sie ja nicht in allem haben, aber wo man sie findet. Also es kann ja nicht um den bloß größten gemeinsamen Teiler gehen, sondern Einzelnes muss herausgearbeitet werden, was es nun wirklich nochmal ist. Und da ist nun das Problem, dass also jedem, dass jeder seine Ansichten über die Welt hat. Das Wort Ansicht finde ich sehr schön. Ansicht heißt also eine Meinung. Deine Ansicht, meine Ansicht. Aber Ansicht ist auch ein objektives Wort, nämlich die Seite, die die Wirklichkeit mir zeigt, kann ich als Ansichtskarte verschicken. Also Ansicht muss nicht subjektive Meinung bloß heißen, Ansicht kann auch heißen, die Wirklichkeit, wie sie sich mir zeigt. Deswegen, was manchmal also so traditionelle Leute eher etwas schreckt, habe ich keine Probleme damit, von Wahrheiten zu reden. Und berufe mich also jetzt für unter Katholiken dann nochmal drauf, dass Johannes Paul II. In seiner großen Enzyklika Fides et Ratio ausdrücklich und ungeniert vom Plural spricht. Die Wahrheiten der Philosophie, schreibt er. Und da gibt es noch viele andere Wahrheiten auch. Also Wahrheit heißt zunächst mal, wie hatte ich es definiert? Wahrheit, das Dasein einer Wirklichkeit für. Und dann gibt es selbstverständlich so viele Wahrheiten, wie es Leute gibt, für die sie da sind. Das ist gar keine Frage erstmal.
Aber da müsste man doch erst einmal Abstand nehmen von der absoluten Wahrheit. Also
Die erste Frage wäre, was heißt jetzt überhaupt absolute Wahrheit? Wenn ich sage, Wahrheit heißt Wahrheit für, wo kann ich das unterbringen? Ich sehe einen Ort, wo ich es unterbringen kann, wenn nämlich diese absolute Urwirklichkeit nicht bloß für andere da ist, sondern auch für sich selbst. Und sonst ist ja auch nicht die Urwirklichkeit. Was ist das für ein Absolutes? Das darauf wartet erst, um mir zu erfahren, dass es absolut ist. Ne? Ja, komisch. Also, diese absolute Wirklichkeit, die für sich auch da ist, das wäre dann die absolute Wahrheit ihrer selbst, wie alles anderen, was auf sie zurückgeht. Und für alle anderen von uns gibt es nur situative Wahrheiten. Die Frage ist, ob man jetzt dann davon Teilwahrheiten reden kann. In religiöser Sprache wieder gesagt. Ja, wird immer missbraucht. Ja, missbraucht wird alles, um das gleich zu sagen. Also missbraucht wird leider alles. Und von dort her bietet sich an, den Missbrauch dadurch zu vermeiden, dass man den Gebrauch verbietet. Aber was wollen Sie machen, um optische Täuschungen zu vermeiden? Gibt es nur eins, Augen ausstechen. Denn diese berühmte Geschichte hier, um nur ein Beispiel zu nehmen, ne? Gleich lange Linien und bei einem Mal nicht so, und beim anderen Mal nicht so. Da können wir wissen, was wir wissen. Und abgemessen haben, wie wir abmessen. Das sieht länger aus als das. Dagegen hilft nur Augen ausstechen. Ja, also Missbrauch bei allem. Das Leben ist gefährlich. Plato sagt, das Schöne ist gefährlich. Alles ist gefährlich und nichts ist sicher. Und darum sagen wir auch todsicher. Denn nur der ist sicher. Sonst nichts. Die Frage ist, wie viel Risiko kann ich zulassen und was tue ich an Absicherungen des Risikos? Ich verstehe also gut, dass die Leute sagen, weil eben die absolute Wahrheit missbraucht wird, streiche ich sie gleich. Nur ist das ja in sich da schon mal nochmal die Fatalität drin. Wer behauptet, es gibt keine absolute Wahrheit, behauptet das ja absolut. Da ist ja gar kein Auskommen. Das hängt daran, was er immer noch lebt, nicht? Also er hat sich die Augen noch nicht ausgestochen und da bleibt es immer noch. Es ist wirklich fatal. Also man muss versuchen, was kann man da tun und absichern. Eins der wichtigsten Dinge ist Dialog. Dass wir uns korrigieren lassen von anderen. Deswegen muss man zwar selber denken, aber miteinander philosophieren.
Aber in die andere Richtung der relativen Wahrheit, ja, gibt es ja dann auch dieses dass sie uns verführt zum Beschönigen. Dass
und wie? Und wie?
Mit der Wahrheit oder die Wahrheit zu dieser Wirklichkeit passt.
Wo bleibt, also ich behaupte, die Wahrheit ist relativ. Warum weise ich ab, dass ich ein Relativist bin? Da mache ich ja immer dieses Bild hin, die meisten von uns kennen es schon, muss ich halt in Kauf nehmen, manche Dinge kommen halt wieder vor, tut mir leid. Wie überhaupt gilt, ich verstehe die Vorlesung nicht als etwas, dass ich jemanden belehre. Wir erinnern uns gemeinsam. In der Philosophie wissen wir eigentlich alles. Man muss sich nur wieder ins Bewusstsein rufen. Wir brauchen ja niemanden, der uns belehrt, sondern wir müssen uns gegenseitig erinnern. Dann haben die alle ja so gemalt, also der eine guckt hierher und sagt, das ist rund, der andere guckt hier, das ist spitz. Und keiner kommt auf die Idee, überhaupt von Wirklichkeit zu reden, sondern für jeden ist die Ansicht. Und es ist so, erst wenn ein anderer mir vom selben was anderes sagt, komme ich auf die Idee, aha, meine Sicht auf die Sache und auch die Sicht, die Sache mir zeigt, oder die Person, muss noch nicht die Person selbst sein. Ich komme jetzt erst zum Unterschied zwischen Gottes Bild und Gott, oder Menschenbild und Gott, meiner Meinung von mir und meiner Wirklichkeit. Denn das gilt ja bis in uns selber. Ich habe natürlich eine Meinung von mir. Aber meine Frau und meine Kinder haben auch eine Meinung von mir. Und natürlich weiche ich die ab, wo ich dann immer sage, hoffentlich nicht zu dramatisch. Aber eben ein bisschen schon. Und so wiederholt sich das auf allen Stufen. So, und jetzt kommt es, worauf es mir ankommt. Ich meine, dass dieses Bild drei Varianten kennt, um gleich die entscheidende erstmal hinzumalen. Das ist so. Wenn jemand über eine Wirklichkeit, von der ich so sage, etwas sagt, was kontradiktorisch entgegengesetzt ist, dann, was tue ich dann? Dann habe ich erstmal rückzufragen, habe ich nicht richtig verstanden, so wie wir früher beim Disputieren gelernt haben, man wiederholt erst das Argument des anderen, Wort für Wort. Hast du das gesagt? Habe ich nicht richtig verstanden? Zweite Frage, habe ich jetzt dich in dem Sinn richtig verstanden, dass du auch meinst, was ich meine, dass du gemeint hast in dem, was du dort gesagt hast. Muss ja nicht dasselbe sein. Wenn das auch nochmal geklärt ist, dann stelle ich mir als nächstes hin und frage mich nochmal. Die Erfahrung habe ich wohl gemacht, aber ist meine Auslegung der Erfahrung richtig? Oder macht er mich nicht auf etwas aufmerksam, wo ich was Falsches mit einbezogen habe? Ich behaupte nämlich, das habe ich immer gesagt, meinen Studenten bei den philosophiegeschichtlichen Vorlesungen, für mich ist die Philosophiegeschichte keine Geschichte von Irrtümern, sondern von Einsichten. Jeder der großen Denker hat irgendwas gesehen, was ein anderer so nicht gesehen hat. Aber um diesen Punkt der Evidenz drumherum gehört dann immer noch so ein Hof an Evidenz, an Scheinevidenz. Die geistigen Lehrer sagen, da ist die Seele noch warm und dann schluckt die so alles andere noch so mit oder so. Ne? Das muss natürlich abgezogen werden. Und das kommt erst, wenn man mit anderen ins Gespräch kommt. Dass die sagen, nee, also so nicht. Und dann frage ich mich nochmal nach, was ist mir wirklich evident? Aber wenn es dann ist, dann sehe ich mich verpflichtet zu sagen, in Treue zu meiner Erfahrung, was du sagst, ist falsch. Zum Beispiel, wenn der sagt, Koma-Patienten kann man umbringen. Oder wenn der sagt, Abtreibung ist erlaubt. Weil ich verstehe schon, warum du das sagst. Du denkst an schlimme Notfälle, so, einen Unschuldigen darf man niemals umbringen. Oder so. Wäre dann so zu diskutieren. Wobei ich heute dann zunehmend darauf stoße, dass die Leute mir sagen, du willst ja nur deswegen für Wahrheit eintreten, damit du mich ins Unrecht setzen kannst. Das ist ja die psychologische Argumentation heute. Da muss man sich dann sagen, ein Stück ist sicher noch was dran, denn wer von uns ist nicht an irgendwelchen Ecken auch ein bisschen rechthaberisch? Aber ist es das nun alles? Denn man darf es auch nicht mit der Demut übertreiben. An irgendwelchen Punkten gilt zu sagen, nein, hier trete ich dafür ein, so habe ich es gesehen und mit den und den Begründungen, da bleibe ich dabei, was du sagst, ist falsch. Also deswegen bin ich kein Relativist. Relativisten sagen, jeder hat auf seine Weise recht. Und dann gilt dann hat natürlich auch der Recht, der sagt, keiner hat recht. Und wer sagt, alles geht, alles ist erlaubt, dann ist natürlich auch erlaubt zu sagen, nichts ist erlaubt. Das haben schon die Alten gesehen, Plato, Aristoteles, eine Demokratie schlägt um in Diktatur, wenn sie schrankenlos ist. Denn nochmal, wenn alles wahr ist, ist auch wahr, nichts ist wahr. Und wenn alles erlaubt ist, ist auch erlaubt zu sagen, nichts ist erlaubt, wenn einer nur die Macht hat. Aber man kann dann mit nichts mehr argumentieren. Das Gefährlichste oder das Spannendste ist die dritte Form. Die habe ich immer so gemacht. Das heißt, hier kriege ich die Sache zusammen. Deswegen finde ich schön, zusammen in den Film zu gehen oder in eine Ausstellung oder in sowas. Man kann sich austauschen hinterher, was der eine nicht gesehen hat, sieht der andere. Ich finde, beim Glas Wein noch, es bereichert sich einfach, was man dann so entdeckt und sieht. Ja. Aber jetzt hier, das erleben wir zum Beispiel teilweise in religionswissenschaftlichen Kongressen zwischen Ost und West oder so. Hier kriege ich den Punkt mit meinem Nicht zusammen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin und genau hingeguckt habe, kann ich auch nicht sagen, das widerspricht mir. Deswegen bitte den wichtigen Unterschied machen zwischen unvereinbar und widersprüchlich. Machen viele Leute nicht. Was die Leute für unvereinbar halten, sagen sie dann gleich, es ist widersprüchlich. Stimmt nicht. Widersprüchlich ist noch was wirklich widersprüchlich ist. Hier gibt es aber Dinge, wo ich auf rationale Weise zu irgendwas komme und rational zu einem anderen Satz komme und jetzt kriege ich sie nicht mehr zusammen. Das können wir nicht mehr. Dann bleibt es rational, solange ich versuche, mir hier einen Widerspruch nachzuweisen, abweisen kann. Das ist zum Beispiel, was die Christen sagen hinsichtlich der Trinität oder hinsichtlich der Frage Allmacht und Freiheit, Allmacht Gottes und Freiheit des Menschen oder so. Da machen die sich stark und sagen, wer da versuchen will, einen Widerspruch zu konstruieren, den kann ich abweisen. Ich kann zwar nicht sagen, wie man das zusammen soll denken können, aber ich kann den Versuch, mir einen Widerspruch nachzuweisen, abwehren. Das wäre also die Logik des Geheimnisses, um es ein bisschen pathetisch zu sagen. Scharfer Unterschied zwischen Unvereinbarkeit und widersprüchlich.
Wären das die Antinomien bei Kant?
Das ist eben die Frage, da geht jetzt schon die Diskussion los. Nicht? Sind die wirklich so, dass man da nicht sagen müsste, es wäre ein Widerspruch? Ich meine auch, dass sie, für mich gehören die eben auch zu diesen Unvereinbarkeiten. Aber ich sehe auch nicht, dass man sie wirklich, vielleicht kann man sie so zuspitzen, sagen Kollegen, man kann sie so zuspitzen, dass dahinter eigentlich doch was anderes steht. Aber an sich meine ich auch, es wäre unvereinbar. Kant löst sie ja so, dass er diese Unterscheidung dann von Phänomen und an sich einführt. Und sagt, auf der Ebene des Phänomens ist es so, und wenn ich das andere ein an sich nehme, dann habe ich zwei verschiedene Ebenen und dann geht es aneinander vorbei und dann bleibt tatsächlich noch nicht mal die Unvereinbarkeit übrig. Dann kann das sogar vereinbaren damit, indem man diese zwei Ebenen einführt. Aber man könnte natürlich das auch unvereinbar nennen, wenn ich sage, was heißt das, wenn du zwei Ebenen einführst, heißt es, dass du es auf der Ebene eben nicht vereinbaren kannst. Also ich, ja, würde ich schon da einreihen. Ne? Also es ist ganz wichtig, auch für Lebensvollzüge oder so, wo man da rasch in der Lage ist, wo man was nicht vereinbaren kann, zu sagen, das ist falsch. Deswegen, da muss ich gar nicht nach Fernost denken. Ich meine, dass das schon eine übliche Situation zwischen den Geschlechtern ist bei vielen Diskussionen. Dass hier eine Unvereinbarkeit auftaucht, in der Art, Probleme zu lösen, an die Logik heranzugehen, wo dann jeder sagt, also das ist doch völlig unlogisch, wie du das machst oder so. Aber das kommt nur den Frauen so vor, bei den Männern, vor allem den Männern so bei den Frauen. Aber das muss es nicht sein. Nicht? Und das kann tatsächlich eine unterschiedliche Zugangsweise sein. Unvereinbar, nicht widersprüchlich. Für uns ist das ganz wichtig hier für unsere ganzen Zusammenhänge, dass wir immer wieder auf solche Dinge stoßen.
Wenn jetzt Wahrheit zum Beispiel vollkommen entschärft würde, was ja Leute machen, ja, ja. Dann hat sie doch vielleicht auch unter Umständen gar nichts mehr damit zu tun.
Eben, dann ist sie vollkommen weg.
Normalerweise hat die eine Schärfe.
Ja, so ist es. Die hat die Schärfe, weil die Wahrheit mich tatsächlich verpflichtet, auch zu meinem Punkt, das einzubringen. Die Entschärfung geschieht ja dann, wenn ich Wahrheit nur noch als Meinung auffasse und eigentlich den Unterschied zwischen wahren und falschen Meinungen bestreite. Und das ist das, was einem heute zunehmend begegnet. Wie gesagt, jedem seine Wahrheit, damit meinen die nicht, was ich hier meine, dass jeder so von der Ecke guckt, sondern die sagen, jede Meinung ist wahr. Du kannst dir doch nicht erlauben, eine Meinung zu verurteilen. Für dich muss es ja nicht sein, aber für den ist es die Meinung. Da sage ich, der mag ja Meinungen haben, aber ich meine, man müsste festhalten, die Unterscheidung zwischen wahren und falschen Meinungen. Wenn ich sage, alle Meinungen sind wahr, kann natürlich wahr nicht mehr heißen Wirklichkeitsübereinstimmung. Dann habe ich diese, das sagen ja auch die Leute, das sei primitiv, die Wahrheit der Übereinstimmung von Sätzen und Wirklichkeit. Von wegen primitiv, das ist die eigentliche Basis von Wahrheit. Und dann schlagen andere vor, ich führe dann für Wahrheit den Kohärenzbegriff ein. Das heißt, wenn jemand nur bei sich zusammenstimmen ist, dann ist es schon. Darauf erwidere ich, gescheite Leute haben nur stimmige Wahnsysteme. Also es gibt natürlich auch unstimmige Warnsysteme, aber es gibt genug gescheite Leute mit stimmigen Warnsystemen. Das ist noch nicht der Punkt, dass es zusammenstimmt, dass es dann wahr sein muss. Ich habe also die Wahrheit eigentlich verabschiedet. Dann. Das nenne ich noch Wahrheit. Aber von Wahrheit ist nicht mehr die Rede. Wahrheit, hatte ich gesagt, das Sich-Zeigen der Wirklichkeit. Nun könnte man sagen, unter aller Verzerrung zeigt sich immer noch die Wirklichkeit. Dessen bin ich mir schon bewusst. Also jede Wahrheit ist eine Teilwahrheit. Aber wo ziehe ich die Grenze zwischen einer Teilwahrheit und einer Halbwahrheit? Halbwahrheit ist nämlich keine halbe Wahrheit, sondern eine ganze Unverschämtheit. Also Halbwahrheit ist zum Beispiel, wenn man sagt, Herr X hat im laufenden Monat seine Frau noch nicht geprügelt. Und dann stellt sich raus, die stehen vor der goldenen Hochzeit und er ist noch nie auf die Idee gekommen, also eine Frau da zu misshandeln oder irgend so etwas. Was soll der mit so einem Satz machen? Der Satz ist richtig, da kann man nicht klagen, ich habe doch oder wie. Ne? Also man ist dem Satz ausgeliefert und da kann man jemanden mit richtigen Sätzen kaputt machen. In der Politik ein nicht so bekanntes Mittel, aber nicht bloß in der Politik. Also das ist nämlich eine Unterstellung, die da drin steckt. Denn wenn ich da sage, im laufenden Monat noch nicht geprügelt, steckt eine Unterstellung drin, die wird aber nicht gesagt, darum kann man da nicht gegen klagen, kann da nichts machen. Und sowas gibt es natürlich auf verschiedenen Ebenen. Kann zum Beispiel sagen, der Mensch ist eine instabile Fett-Eiweiß-Verbindung. Kann man nicht sagen, das ist falsch. Aber ich behaupte auch, es ist nicht wahr. Weil wahr ist erst ein Satz, wo eine Wirklichkeit einigermaßen angemessen wiedergegeben wird. Was heißt angemessen? Das wechselt. Wenn jemand fragt, wie viel Uhr es ist, kommt darauf an, wo er das fragt. Wenn er das auf dem Erntefeld fragt, ist es was anderes als in der Sternwarte. Der auf dem Erntefeld will nämlich nur wissen, machen wir jetzt Brotzeit oder nicht. Der andere will zwei Stellen nach dem Komma haben. Deswegen sage ich angemessen dazu. Also je nachdem, wie es angemessen ist, dass eine Wirklichkeit sich zeigt. Wer das Gras wachsen hört, wird taub. Das hat keinen Sinn. Allzu scharf macht schartig und so die ganzen Sprüche, die es so gibt. Also ich muss also gucken, wo gehört was hin, in welche Form. Angemessen wahr, das angemessen Dasein, das heißt Wahrheit. Und bei allen anderen Bedeutungen wird nur noch das Wort benutzt und das ist es nicht mehr. Sondern in sehr vielen Fällen einfach bloß Meinung. Aber wo komme ich dann hin? Dann zerfällt jedenfalls die Gemeinschaft zwischen uns. Und wir machen das Ganze ja unter zwei Rücksichten immer. Einerseits horizontal die Begegnung der Personen und andererseits diese Vertikalität, in der Wahrheit die Ehre gegeben wird. Das ist ja untrennbar, diese beiden Dimensionen. Die ziehen sich durch alles hindurch, was wir hier miteinander bedenken. Dass die mit drin stecken. Also dass das der Hintergrund ist. Und das versucht jetzt also Philosophie zu tun, wenn wir bloß bei den Ansichten blieben. Jeder seine Ansicht und lasst doch den anderen ihre Ansicht. Und wenn der eben für Sklaverei ist oder für Apartheid oder für Antisemitismus oder für was weiß ich was, Pädophilie und so, dann muss man das die Leute doch tun lassen. Hat man sich nicht einzumischen. Das ist eben die Frage, ob das geht oder ob man nicht die Pflicht hat, sich einzumischen. Zum Glück haben sich die Amerikaner in Deutschland eingemischt und haben die KZs aufgehoben. Wir hätten das nicht geschafft. Also, dass man da hinguckt, was gibt es da für Möglichkeiten, die hingehören oder nicht da sind. Jedenfalls ist das keine Humanität, obwohl es im ersten Moment so aussieht, wenn ich sage, lass jedem seine Meinung, sondern dass hier eingegriffen werden muss. Das Problem ist eben, wo greife ich ein und wo nicht, nicht? Wo gehört was zur Kultur oder wo nicht? Gehört es zur Religionsfreiheit, seine Witwe zu verbrennen? Die Engländer haben gesagt, nein, haben das in Indien verboten. Also, dass man hinguckt, was ist da jeweils jetzt fällig? Und dann gibt es Leute von außen, die behaupten, der Zölibat für die Priester der katholischen Kirche ist gegen die Menschenrechte. Das ist eine Zwangseinrichtung. Was redet hier für ein Zeug? Niemand muss hier, nicht? Aber sehen Sie sofort, wie sich hier die Fronten öffnen und hier verschiedene Positionen da sind und wie schwierig das dann wird, im Einzelfall das jetzt durchzuführen, was dann dort auftaucht. Zum Glück machen wir hier erstmal so prinzipiell und grundsätzlich, nicht? Aber nur um zu zeigen, wie das an solchen Ecken natürlich schwierig wird. Also nochmal, anything goes kann keine Lösung sein, sondern gerade im Namen auch des Menschen, wenn schon nicht im Namen der Wahrheit, wäre einzutreten für diese Struktur, dass ich hier das Wort Wahrheit festhalte, als sich zeigen der Wirklichkeit, nicht bloß theoretisch, wie gesagt, sondern auch immer praktisch, dass die mit hineingehört. Und die Philosophie versucht jetzt, sich da in dieser Welt einzuheimaten. Da liebe ich diesen Spruch so vom Novalis, wo er so notiert, Philosophie ist eigentlich Heimweh, der Trieb, überall zu Hause zu sein. Nicht? Das ist so, das geht so irgendwie hin. Also, denn wir sitzen erstmal so im Urwald da rum, nicht? Und dann umfriedet man so einen Ort, das heißt also wohnen, man richtet so etwas ein, roden heißt das eigentlich, also räumen, Raum kommt von räumen und räumen heißt eigentlich roden, freilegen, also im Urwald macht man irgendwie so einen Platz frei und dann wird dieser Platz so irgendwie umfriedet und dann wohnt man da drin. Nicht? Was ist Wohnen? Das ist gar nicht so einfach zu sagen, was Wohnen ist, nicht? Der Kollege Schmidt, der hat das also geschrieben, wir haben für Essen, Schlafen, Lieben und Kindererziehung besondere Räume und dann gibt es das Wohnzimmer, was macht man da? Man wohnt und was ist das? Ja, ist gar nicht so einfach, was das ist. Und dann sagt er, er geht dann aus, man sitzt im Sessel, macht so die Augen zu und sitzt so im Sessel und wohnt bei sich. Das wäre es eigentlich, also das heißt dann, ein Wohnen findet statt, wenn Menschen in einem umfriedeten Bezirk dank der Umfriedung eine Chance haben und wahrnehmen, mit ergreifenden Atmosphären in der Weise vertraut zu werden, dass sie sich unter ihnen zurechtfinden und mehr oder weniger über sie verfügen. So sagt er. Also so diese Gefühle, sagt er, sind nicht Zustände in mir, sondern sind Atmosphären, die mich berühren, um mich einhüllen und umgeben. Und mit diesen Atmosphären umgehen, das heißt eigentlich wohnen. Da hat er gesagt, das hat was mit Schonen zu tun, das Wohnen auch. Wohnen gehört zur Wortfamilie wie Wonne, Venus oder so, nicht? Das steckt da drin nochmal, dass man sich da wohlgehen lässt. Das gehört da mit hinein. Also der Mensch, der nicht eigentlich sich der Welt anpasst, sondern die Welt sich anpasst. Und die Welt ist dann zunächst mal eben der Weltenbaum, das ist die Zeltstange, nicht? Also da, wo man ist, ist natürlich die Mitte von allem, klar, ist das immer so, nicht? Und dann baut sich das andere drumherum auf und innerhalb dieses Abgesteckten kann man dann leben. Und dann sagt der Heidegger, Wohnen heißt zum Frieden gebracht sein. Frieden gehört wieder zur Wortfamilie Frieden, wie Freiheit, Freier oder so. Das hängt auch wieder nochmal mit mögen und sich fühlen. Wobei das Besondere beim Menschen ist, dass der bei sich nur sein kann. Die Franzosen sagen chez soi, nicht? Bei sich sein. Bei mir bin nur, wenn man mit der Welt im Ganzen daheim ist. Welte, dieser Theologe und Philosoph, da in ein Schüler und Freund von Heidegger und von Max Müller, meinem Doktorvater und Lehrer, der hat eben gesagt, Sinn heißt die mögliche Übereinkunft meiner mit mir selbst als Übereinkunft mit der Welt. Das wäre es eigentlich. Also ich komme mit mir überein, ich sage Ja zu mir und zu meiner Verfasstheit. Das kann der Mensch aber eigentlich nur, wenn er zum Ganzen Ja sagt. Und da sieht man, wie prekär das ist. Denn wie sieht es denn mit der Welt aus, nicht? Darum schreibt der Nietzsche an einer Stelle, und Pieper zitiert das auch in seinem Buch über das Fest, sagt er, zu etwas Ja sagen heißt eigentlich zum Ganzen Ja sagen. Ich kann nicht sagen, das ganze Leben ist Mist, aber ich feiere schon mal Geburtstag. Nicht, damit alles Mist ist, ist Geburtstag nur ein Trauertag. Und das meint ja Asien und die eulen Griechen. Meinen, da zu sein ist ein Unglück. Das Beste ist, nicht geboren zu sein. Und bist du geboren, schleunigst dorthin, woher du kamst, das zweite Beste. Nur die biblische Tradition sagt, endlich sein ist gut. Es ist gewollt. Das wird dann doppelt ausgedrückt, indem Gott sagt, es sei, es werde. Und das Ganze nochmal anguckt und sagt, es ist gut, es ist sehr gut. Aber das ist die einzige Tradition in der ganzen Überlieferung der Weltweisheit, wo das gesagt wird.
Es gibt noch Afrikaner, da gab es einen Stamm, die sagten, der Mensch ist des Menschen Heilung. Mhm. Also als Gegensatz zum Wolf.
Ja, nee, bei denen taucht das auf und da sind die auch stolz drauf. Wir haben ja immer auch bei uns auch hier etwas weniger, aber bei uns in St. Georgen haben wir immer auch Afrikaner, die zum Studium, zum Theologiestudium da sind und die schreiben auch dann meist ihre Lizenziatsarbeiten oder Doktorarbeiten über diese Themen und die knüpfen sehr oft dann an und sagen, Gott, den haben wir schon immer auch selber gehabt und so, nicht Schöpfung aus nichts, das hat ja eben niemand so denken können, aber wo genau dieser Schöpfungsgedanke hineinkommt, dass das Leben ein Geschenk ist oder so. Ich muss mich in einem korrigieren und das dazu sagen, der einfache Mensch denkt natürlich auch so. Also die normalen Menschen denken schon so, dass sie sagen, das Leben ist kein Honigflecken, aber doch besser man lebt, als man ist tot. Nicht? Da zitiere ich immer Buch Kohelet, wo da steht, besser ein lebendiger Hund als ein toter Löwe. Damit habe ich zwar wieder Probleme, denn wenn das wirklich im Ernst so wäre, dann wäre jeder Heldenmut und jedes Martyrium also eine Torheit. Aber dass sich da was erstmal Normales anspricht, dass man doch lieber leben will als tot sein, auch wenn es nicht schön ist, das wird schon gesagt, nur wenn die Leute anfangen zu denken oder höher zu denken, weil die auf diese Ebene der Weltweisheit kommen, dann haben sie eben in Ost und West immer so diese Position, dass sie sagen, eigentlich lohnt es sich im Ganzen nicht. Und das haben sie bei den Griechen, also von diesen frühen sogenannten Theognis, das ist ja so eine ganze Sammlung von Gedichten, diesen Dichter hat es auch gegeben, aber was da wirklich von ihm ist, geht das durch bis, was ich eben zitiert habe, war Sophokles, Ödipus auf Kolonas, geht das immer durch bei den Philosophen in den Trostschriften und in allen möglichen Reden oder so taucht das auf, nochmal, das ist ein Unglück zu leben. Und das Beste ist, das möglichst schnell hinter sich zu bringen, weil eben die Schmerzen und das Leid stärker empfunden werden als die Freude. Wir haben ja auch mehr Ausdrücke für das Negative und gucken sich mal den Dante an. Nicht? Die Illustrationen, außer bei Botticelli und noch so jemand, sind die eigentlich großen Bilder, sind immer die Höllenbilder, nicht? Die Grauslichkeiten, die sich die Leute ausdenken. Also sagt man, der Mensch ist eigentlich eine Maschine zum Schmerz erleben. Und das Beste, was einem passieren kann, keine Schmerzen. Mehr nicht, so nach dieser Definition von diesem französischen Chirurgen, der gesagt hat, Gesundheit heißt das Schweigen der Organe. Wenn die Leber erstmal redet, ist schon nicht so gut. Nicht? Also so auf allen Stufen, wo das hineingehört. Und von dort her kann man schon nachvollziehen, dass die Leute sagen, ja, wie ist es mit dem Leben? Und jetzt dagegen gesetzt, und da finde ich es so schön, dass in Deutschland Leute, die sich mögen, zueinander sagen kann, ich mag dich leiden. Auch mal mehr und mal weniger, gebe ich ja zu, aber immerhin, nicht? Dass das mit drinnen steckt. Und ich behaupte, dass das einer der Punkte ist, warum die Leute so nach dem Eins suchen, ob nun in der Metaphysik oder in verschiedensten Formen sogenannter Mystik. Denn wenn es natürlich bloß einen gibt, ist niemand da, der mir was tut, wie es bei Wilhelm Busch heißt. Wer einsam ist, der hat es gut, weil niemand da, der ihm was tut. Nicht? Wo bleibt, erst wenn es zwei sind, kommen die Differenzen und die Probleme. Das ist dann die Sache. Aber jetzt ist schon wieder die Zeit rum. Geht's in 14 Tagen weiter. Vielen Dank. Hat's gehalten.